Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Alles wird immer teurer. Den Satz haben Sie vermutlich öfter gehört oder gesagt in den vergangenen Monaten. Verständlich. Aber so ganz stimmt er nicht mehr. Die Energiepreise zum Beispiel stiegen vor einem Jahr rasant, sind mittlerweile aber teilweise wieder gefallen. Die Inflationsrate im März liegt wohl bei nur noch 7,4%. Immer noch viel, aber deutlich weniger als in den Vormonaten. Das ist ein Thema dieser Sendung. Und außerdem bis 17.30 Uhr Fit for 55. Die EU setzt sich ehrgeizige Ziele bei den Erneuerbaren, wie raus aus der Atomkraft, wie es nach dem 15. April weitergeht, kritische Töne, die Kommissionspräsidentin China und ihre Reise nach Peking und etwas Orientierung im Heizungswirrwarr und die Bilanz der Deutschen Bahn. Butter ist ein Grundnahrungsmittel und der Butterpreis hat bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern im letzten Jahr wohl für eher schlechte Laune gesorgt. Das Portal Statista zeigt in einem Diagramm, was passiert ist. Ab März 2022 steigt der entsprechende Preisindex stark an, von 120 auf 161 im Dezember 2022. Dann aber fällt die Kurve im Diagramm wieder, fast ebenso steil. Viele Preise steigen nicht mehr, sie sinken durchaus, wenn wir sie mit dem Vorjahreszeitraum vergleichen, vor allem im Energiebereich. Heute kam eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes und die Inflation steigt nicht mehr so schnell. Mischa Erhardt.
Nach erster Schätzung der Statistiker in Wiesbaden liegt die Inflation im März bei 7,4%. Und damit befindet sie sich zwar auf dem Rückzug, sie liegt aber immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau. Das zeigt auch der Vergleich mit dem Vormonat Februar, denn da haben sich die Preise im März noch einmal leicht um 0,8% verteuert.
Die gute Nachricht ist, die Inflationsrate geht zurück im Jahresvergleich, aber es gibt immer noch über 90% aller Güter und Dienstleistungen im Warenkorb, die mit mehr als 2% ansteigen. Also in der Tat, für Entwarnung ist es zu früh.
Sagt Felix Hüfner, Chefvolkswirt der Schweizer UBS Bank. Der Rückgang liegt zum einen daran, dass die Energiepreise in den vergangenen Monaten von ihren Höchstständen im vergangenen Jahr gefallen sind. Zum anderen tritt ab März aber auch ein sogenannter Basiseffekt ein, weil die Statistiker die Inflation am Vorjahresmonat messen. Felix Hüfner.
Vor einem Jahr im März 2022 sind die Energiepreise extrem angestiegen infolge des Krieges und wir vergleichen die Preise heute mit damals. Und der Basiseffekt sagt, selbst wenn die Preise heute auf demselben Niveau sind wie damals, ist die Inflation null.
Doch ist sie das augenscheinlich noch lange nicht. Zwar sind die Energiepreise wieder vergleichsweise stark gefallen und helfen, die Inflation abflachen zu lassen. Anders als im vergangenen Jahr, nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine aber, verteuern sich inzwischen auch die Preise in vielen anderen Bereichen. Dienstleistungen etwa, vor allem aber Nahrungsmittel, haben sich im März weiter deutlich verteuert.
Da spielen Wettereffekte eine Rolle im Süden von Europa. Aber es ist auch so, und das betrifft nicht nur die Supermärkte, sondern ganz viele Sektoren, dass die Margen ausgeweitet werden. Dass Unternehmen eben versuchen, die Preise zu erhöhen und damit ihre Gewinnmargen zu erhöhen. Und das ist etwas, was die EZB sich genau anschaut und eben auch Grund zur Sorge ist.
Für Nahrungsmittel mussten Verbraucherinnen im März gut 22% mehr bezahlen als im Vorjahr. Der Trend einer sich tendenziell abflachenden Inflation wird also für die Verbraucher kaum, vor allem aber nicht bald, spürbare Erleichterungen mit sich bringen.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt,
sagt Silke Tober, Ökonomin und Expertin für Geldpolitik am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung IMK.
Weil tatsächlich haben wir ja und auch keine der anderen Institutionen negative Inflationsraten in unseren Prognosen. Das heißt, wir sehen eine Stabilisierung der Preise, aber keine Rückgänge und damit merken die Haushalte das natürlich schon.
Zumal die Inflation auch in diesem Jahr noch hoch bleiben wird. Nach heute veröffentlichter Prognose des IMK wird die Teuerungsrate in diesem Jahr insgesamt noch bei 5,3% liegen. Mit Argusaugen schließlich wird die Europäische Zentralbank in diesen Tagen und Wochen die Entwicklungen der Preise beobachten. Denn die Notenbank sieht ihr Ziel, Preisstabilität, bei 2% gegeben und davon bleibt die Inflation in diesem Jahr noch weit entfernt. So ist zuletzt auch die Kerninflation weiter angestiegen, im Euroraum lag sie bei 5,6%. Aus der Kerninflation sind die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet.
Ein Beitrag von Mischa Erhardt war das. Die Deutschen oder die Menschen in Deutschland sprechen gerne über das Wetter, über die gestiegenen Preise und über die Deutsche Bahn. Schließlich gehört uns die Bahn, beziehungsweise dem Staat, zu 100%. Kaum ein anderes Unternehmen sorgt für so starke Emotionen, egal ob es um Verspätungen geht, um Streiks oder den manchmal tollen, manchmal aber auch etwas muffeligen Service in den Bordrestaurants. Für die Bahn und ihr Personal und Management sind das bewegte Zeiten. Da sind die oft unpünktlichen Züge, die schwierigen Tarifverhandlungen und die dringend benötigten Investitionen ins Schienennetz. Heute legte der Konzern neue Geschäftszahlen vor. Dieter Nürnberger.
40% mehr Fahrgäste als im Vorjahr und eine deutliche Verlustverringerung im Ergebnis. Aber auch ein Negativrekord bei der Pünktlichkeit und der Schuldenberg wächst weiter. Es lief nicht so rund bei der Deutschen Bahn AG im vergangenen Jahr. Bahnchef Richard Lutz präsentierte heute zusammen mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, die Bilanz 2022. Der Anlass des Ministerbesuchs sind die Ergebnisse des Koalitionsausschusses, der bis 2027 einen zusätzlichen Investitionsbedarf im Schienenverkehr von 45 Milliarden Euro ausgemacht hat. Sie sollen künftig teils aus der Lkw-Maut finanziert werden. Für Bahnchef Richard Lutz natürlich eine positive Nachricht. Er dankte dem Bundesverkehrsminister.
Der Investitionsstau in der Infrastruktur wird nun entschlossen abgebaut. Denn die Beschlüsse schaffen die nötigen Voraussetzungen, dass wir jetzt unsere veraltete und störanfällige Schieneninfrastruktur konsequent modernisieren und digitalisieren können.
Noch steht zwar nicht fest, wie viel genau mehr pro Jahr durch den Beschluss der Ampelkoalitionäre fließen wird, doch auch Verkehrsminister Volker Wissing spricht von einem Paradigmenwechsel in der Mobilitätspolitik.
Und so werden wir dafür sorgen, dass in diesem Jahrzehnt aus unserem Bahnnetz das herausgeholt wird, was man herausholen kann. Das ist der größte Beitrag, um mehr Güterverkehr auf der Bahn abwickeln zu können und auch die zusätzlichen Personenverkehre aufzunehmen.
Die Bilanz für 2022 wurde lediglich schriftlich vorgelegt. Demnach schreibt der bundeseigene Konzern mit einem Betriebsgewinn von rund 1,3 Milliarden Euro wieder schwarze Zahlen. Zumindest vor Zinsen und Steuern. Unterm Strich bleibt aber ein Verlust von 227 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte das Minus aber noch rund 900 Millionen betragen. Auffällig, die Logistiktochter Schenker fuhr mit rund 1,8 Milliarden Euro einen Rekordgewinn ein. Der Erfolg von Schenker zeigt, dass die Bahn mit ihrem Kerngeschäft weiterhin kaum Geld verdient. Sorgenkind bleibt beispielsweise die Güterverkehrssparte DB Cargo. Trotz Umsatzverbesserungen blieb sie mit einem Minus von 600 Millionen Euro in der Verlustzone. Aufgrund der hohen Inflation und milliardenschwerer Vorleistungen für Sanierungsmaßnahmen rechnet der Konzern für das laufende Jahr mit einem operativen Verlust von etwa einer Milliarde Euro. Die Nettofinanzschulden würden sich auf 33 Milliarden erhöhen. Für die Bahnkunden wichtig, nur 65% der Fernzüge kamen 2022 pünktlich an ihr Ziel. Richard Lutz verspricht für das laufende Jahr immerhin eine verbesserte Quote von ungefähr 70%.
Dieter Nürnberger berichtete. Bis zuletzt hatten sich manche dafür eingesetzt, dass die drei am Netz verbliebenen deutschen Atomkraftwerke doch noch etwas länger laufen. Doch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke macht klar, es bleibt beim 15. April. Dann soll Deutschland endgültig aus der Atomkraft aussteigen. Wobei das Wort Aussteigen etwas in die Irre führt, denn die Brennstäbe der Meiler hören Mitte April ja nicht mal ebenso auf zu strahlen. Die Endlagerung bleibt ein Riesenthema. Heute sagte Lemke, wie es weitergehen soll. Michael Weidemann berichtet.
Kein Triumphgefühl, keine Euphorie. Das bevorstehende Ende der letzten Atommeiler in Deutschland begleitet Steffi Lemke mit auffallender Zurückhaltung. Dies ist nicht das Ende aller Probleme, die die Kernenergie aufgeworfen hat, lautet die Botschaft der Bundesumweltministerin. Und wer jetzt erneut die Debatte um weitere Laufzeitverlängerungen eröffne, sei rückwärtsgewandt und habe die Problematik der umstrittenen Technologie immer noch nicht erkannt.
Atomkraft ist und es bleibt eine Hochrisikotechnologie. Und die Risiken sind auch in einem Hochtechnologieland wie Deutschland letzten Endes nicht beherrschbar. Deshalb macht der Atomausstieg unser Land sicherer und er vermeidet weiteren Atommüll.
Jetzt gehe es vor allem darum, die abgeschalteten Atomkraftwerke zu demontieren. 10 bis 15 Jahre dauert es, bis ein AKW-Standort restlos abgetragen ist. Erst 3 der einst am Netz befindlichen deutschen Meiler sind soweit verschwunden. Über 30 dagegen müssen noch zurückgebaut werden und produzieren dabei gigantische Mengen an strahlendem Müll. Allein ins niedersächsische Zwischenlager Schacht Konrad sollen 300.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle verbracht werden. Und die Suche nach einem Endlager geht weiter. Das Abschalten der letzten 3 deutschen Meiler Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland könne dabei helfen, betont die Grünen-Politikerin.
Für die Akzeptanz der Endlagersuche ist der Atomausstieg und die Begrenzung des radioaktiven Potenzials und des Atommülls wichtig. Die Menschen vertrauen darauf und sie müssen sich deshalb auch darauf verlassen können, dass die Mengen an Atommüll, für die die Endlagersuche ausgelegt ist, auch die Müllmengen sind, die letztendlich eingelagert werden.
Allein die Abfälle, die in den deutschen Atomkraftwerken angefallen sind, würden noch für etwa 30.000 Generationen nach uns gefährlich sein, so Lemke. Dass die Entscheidung, wenigstens in Deutschland auszusteigen, schon in der Ära Merkel getroffen wurde, erkennt die Umweltministerin zwar an. Konsequent umgesetzt worden sei das allerdings nicht.
Wir räumen gegenwärtig auf, was Vorgängerregierungen versäumt haben, durch die bewusste und politische Blockade des Ausbaus der Erneuerbaren. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Versäumnisse aufzuarbeiten.
Um den Debatten über die Versorgungssicherheit in Deutschland die Grundlage entziehen zu können. Für Lemke steht dabei aber schon heute fest, dass die Energieversorgung auch im kommenden Winter nicht gefährdet ist. Die 3 letzten Atomkraftwerke, die am 15. April endgültig vom Netz gehen, würden in keinem Fall mehr gebraucht.
Und jetzt nehme ich Sie ganz kurz mit in unsere Redaktionssitzungen und verrate Ihnen, dass ein Thema in den vergangenen Tagen ein absoluter Dauerbrenner ist, für Diskussionen sorgt, auch zwischen den Redakteurinnen und Redakteuren. Die Heizungen. Sind klassische Gas- und Ölheizungen ab dem kommenden Jahr wirklich verboten? Was tun, wenn die aktuelle Heizung kaputt geht? Und ist die Verwendung von Wasserstoff für Heizungen wirklich sinnvoll, realistisch? Fragen, in die die Regierungsparteien mit ihrer Mammutsitzung etwas mehr Klarheit bringen wollten. Lothar Lenz gibt eine Übersicht.
Mehr als 20 Millionen Gas- und Ölheizungen laufen in deutschen Privathäusern und Wohnungen. Bis zum Jahr 2045 müssen sie alle klimaneutral sein. Aber wann ist der beste Zeitpunkt, die alte Therme oder den alten Brenner rauszuschmeißen und durch CO2-freie Technik zu ersetzen? Und wie hilft dabei der Staat? Das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, soll Antworten hierauf geben, aber es gehört zu den am stärksten umstrittenen Gesetzen der Ampelkoalition. Ein Vorabentwurf zum GEG landete in der Presse. Seitdem muss sich Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen dem Vorwurf stellen, er wolle Öl- und Gasheizungen schon im nächsten Jahr pauschal verbieten. Ganz so drastisch wird es nicht kommen. Alle Heizungen, die heute in Betrieb sind, genießen Bestandsschutz bis maximal zum Jahr 2045. Dieses Versprechen hat die Koalition nach ihrer Klausur gerade noch einmal erneuert. Trotzdem lassen viele Immobilienbesitzer jetzt noch schnell eine neue Heizung einbauen. Die Installationsbranche meldet einen regelrechten Auftragsboom. Ab nächstem Jahr nämlich sollen bei neu installierten Heizungen möglichst 65% der erzeugten Wärme aus erneuerbaren Energien kommen. Auch das steht im geplanten Gesetz. Das Wort möglichst bedeutet, der Gesetzgeber kann die Vorschrift nur durchsetzen, wenn auch die Voraussetzungen erfüllt sind, wenn also zum Beispiel der Betrieb einer zusätzlichen Wärmepumpe möglich ist. Der Klimaschutz wird auch im Heizungskeller viel Geld kosten. Deswegen will die Ampelkoalition den Austausch alter Heizungen finanziell fördern, mit günstigen Krediten und mit direkten Zuschüssen. Woher dieses Geld kommen soll, ist aber noch nicht geklärt. Kompliziert wird es vor allem in Mehrfamilienhäusern. Fällt dort eine Gastherme aus und muss ersetzt werden, dann müssen sich künftig alle Eigentümer im Haus auf eine zukunftsfähige gemeinsame Heizanlage einigen. Da das deutsche Erdgasleitungsnetz prinzipiell auch für Wasserstoff geeignet ist, ist auch denkbar, dass die Versorgungsunternehmen dem Erdgas künftig einen Anteil klimafreundlich erzeugten Wasserstoff beimischen und auch so die CO2-Bilanz der Heizungen verbessern. Alle führenden Heizungshersteller in Deutschland fahren ihre Produktion gerade massiv hoch. Der politisch gewollte Heizungstausch in Millionen Wohnungen und Häusern wird also kaum an verfügbaren Geräten scheitern. Bei der Montage der klimaschonenden Technik allerdings ist viel Geduld gefragt. Schon jetzt fehlen im Heizungsbaugewerbe Zehntausende Fachkräfte.
Lothar Lenz berichtete. Fit for 55, was ein bisschen wie ein Sportprogramm für Menschen im mittleren Alter klingt, ist das Ziel der Europäischen Union für mehr Klimaschutz. Bis zum Jahr 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 55% sinken. Unstrittig, dass das nur mit einem Ausbau von erneuerbaren Energien geht. Nun haben sich EU-Kommission, EU-Parlament und die Mitgliedstaaten auf ein neues Ziel geeinigt. 42,5% des Energieverbrauches sollen im Jahr 2030 aus erneuerbaren Quellen stammen. Caroline Born berichtet.
Bis morgens um 7:30 hat es gedauert. Dann stand die Einigung zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem Parlament. Markus Pieper hat stellvertretend für alle Abgeordneten verhandelt. Mit dem Ergebnis ist der CDU-Politiker zufrieden.
Die Mitgliedstaaten müssen 42,5% erneuerbare Energie bis 2030 am Endverbrauch erreichen. Sogar die Option vom Rat eingeräumt, bis auf 45% zu gehen.
Diese Steigerung haben die Länder auf freiwilliger Basis in Aussicht gestellt. Sie wollten das momentane Ziel eigentlich nur auf 40% erhöhen. In den nächsten Jahren bleibt noch viel zu tun. Im EU-weiten Durchschnitt kamen 2021 22% der Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Solar oder Wasserkraft. Für einen rascheren Ausbau sollen beschleunigte Genehmigungsverfahren beispielsweise für Windparks sorgen. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht von einem riesigen Erfolg. Für Bereiche wie Verkehr und Gebäude gibt es weitere verbindliche Vorgaben. Heftig gerungen wurde bis zuletzt um die Ziele für die Industrie. Hier soll bis 2030 42% des eingesetzten Wasserstoffs aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Länder wie Frankreich wollen, dass dazu auch durch Kernenergie erzeugter Wasserstoff zählt. Den wollen sie sich als erneuerbar anrechnen lassen.
Das ist ein netter Versuch der Kernkraftstaaten. Wir haben jetzt gesagt, die Eintrittsschwelle, bevor ihr sowas verrechnen dürft, die ist so hoch, dass es vielleicht sogar uninteressant wird.
Erklärt Parlamentarier Markus Pieper und fügt hinzu, die Schwelle sei so hoch, dass momentan nur Schweden darunter falle. Das Land ist Spitzenreiter bei Wind- und Wasserkraft und kommt auf einen erneuerbaren Anteil von 63%. Die Rolle der Kernkraft im Kampf gegen den Klimawandel spaltet die EU. Die Atomkoalition mit Tschechien, Polen oder Finnland sammelt sich hinter Frankreich. Der französische Energiekonzern EDF hat im vergangenen Jahr fast 18 Milliarden Euro Verluste gemacht. Deshalb kämpft Frankreich auf EU-Ebene für seine angeschlagene Atomindustrie. Sollte Kernkraft als grün gelten und dadurch EU-Fördermittel erhalten, könnte das dem Staatskonzern wieder auf die Beine helfen. Frankreichs Energieministerin Agnès Pannier-Runacher. Es geht gar nicht darum, Kernkraft und erneuerbare Energien gegeneinander auszuspielen, sondern wir sollten vielmehr alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um unsere CO2-Emissionen zu senken und schließlich klimaneutral zu werden. Länder wie Österreich oder Deutschland sehen das anders und wollen verhindern, dass Atomkraft von EU-Geldern profitiert. Unter anderem auch beim geplanten Gesetz, das die Produktion von grünen Technologien in der EU fördern soll, der europäischen Antwort auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act. Bisher stuft die EU-Kommission Atomkraft darin nicht als klimafreundlich ein, signalisiert aber ein gewisses Entgegenkommen an die atomkraftfreundlichen Staaten. Der Streit um die Kernkraft ist also noch nicht ausgemacht.
Caroline Born. Die europäische Wirtschaft braucht China und China braucht Europa. Doch ungetrübt war das Verhältnis mit gegenseitigen Abhängigkeiten noch nie. Zuletzt nahmen die Spannungen zu. Es geht um Menschenrechte und Chinas Verhältnis zu Taiwan. Es geht um mögliche Spionage in Mobilfunkmasten made in China. Und es geht um einen diplomatischen Spagat. Die Partnerschaft zu betonen und zu pflegen und gleichzeitig auf Distanz zu gehen. Ein schwieriges Unterfangen. In der kommenden Woche reist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Peking. Heute sprach sie sich für eine neue Bewertung aus im schwierigen Verhältnis zu China. Peter Kapern.
Der Zusammenbruch der Lieferketten während der Corona-Pandemie hat der EU schmerzhaft vor Augen geführt, wie abhängig sie wirtschaftlich von China ist. Zu diesem Schock gesellte sich die Erkenntnis eines immer machtbewussteren Auftretens Pekings. Die Schlussfolgerung der EU-Kommissionspräsidentin:
Chinese Communist Party's clear goal is a systemic change of the international order. With China at its center.
Das Ziel der chinesischen Kommunisten sei eine systematische Änderung der Weltordnung, die China ins Zentrum rücken wolle. So Ursula von der Leyen in ihrer Grundsatzrede. Die Verfolgung der Uiguren, Chinas Strategie, kleinere Staaten in Abhängigkeit von Peking zu bringen, die willkürlichen Sanktionen gegen das EU-Mitglied Litauen und gegen Europaabgeordnete, vor allem aber Chinas Partnerschaft mit Russland, in der Peking sich klar in der Führungsposition sieht.
These escalatory actions point to a China that is becoming more repressive at home and more assertive abroad.
Diese eskalierenden Maßnahmen, so von der Leyen, zeigten an China, dass im Inneren immer repressiver und nach außen immer selbstbewusster auftrete. Die Beziehungen Europas zu China müssten also neu kalibriert werden, ohne aber, wie es die US-Regierung anstrebt, die Verbindungen zu kappen.
I believe it is neither viable nor in Europe's interest to decouple from China. Our relations are not black or white, and our response cannot be either.
Es sei weder machbar noch in Europas Interesse, sich von China abzukoppeln. Die Beziehung zu China sei weder schwarz noch weiß, und Europas Antwort auf Chinas neues Auftreten könne es auch nicht sein.
And this is why we need to focus on de-risk, not decouple.
Deshalb gehe es darum, die Beziehungen zu China von ihren Risiken zu befreien und nicht darum, sich von China abzukoppeln. Dafür sei es nötig, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu steigern und gleichzeitig unabhängiger von Vorprodukten aus China zu werden. Die entsprechenden Gesetze habe sie vor kurzem auf den Weg gebracht, so von der Leyen. Ein entscheidendes Instrument fehle aber noch, nämlich ein Gesetz zur Kontrolle bestimmter Direktinvestitionen in China.
It would relate to a small number of sensitive technologies where investment can lead to the development of military capabilities that pose risks to national security.
Dieses Kontrollinstrument solle eine kleine Gruppe von Direktinvestitionen in den Blick nehmen, die zur Entwicklung militärischer Fähigkeiten und zur Bedrohung der nationalen Sicherheit der EU-Staaten beitragen könnten, etwa die Mikroelektronik, Quantencomputer, künstliche Intelligenz und Biotechnologie. Ein solches Kontrollinstrument dürfte unter den EU-Staaten durchaus umstritten sein, wollen doch etliche von ihnen die Beziehungen zu Peking keinem Belastungstest aussetzen. Was Peking von diesen Überlegungen hält, wird von der Leyen schon in Kürze erfahren, wenn sie mit Frankreichs Staatspräsident Macron gemeinsam das Reich der Mitte besucht.
Peter Kapern war das. Und jetzt reden wir mit einem Mann, der im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main auf uns wartet. Sami Ibrahim, die Inflation im März ist nicht mehr so stark wie in den Vormonaten gestiegen. Gibt es da bei Ihnen eine Reaktion drauf?
Nein, war im Prinzip so erwartet worden, ist ja auch nicht die Welt. Also 7,4% ist ja jetzt nichts, was hier jemanden vom Hocker hauen würde. Der DAX allerdings weiter deutlich im Plus, hat jetzt zum Ende nochmal ordentlich zulegen können. Über 200 Punkte geht's hoch. Damit steht er bei 15.534 Punkten. Und für Statistiker, das ist der Stand vor dem Silicon Valley Bank Desaster. Also man hat das inzwischen verschmerzt, die US-Börsen auch im Aufwind, unterstützt alles so ein bisschen.
DAX im Plus, welche Aktien stehen heute gut da?
Ja, vor allem solche, bei denen es Nachholbedarf gibt. Es sind ja ganz unterschiedliche Branchen, bei denen die Aktien zuletzt unter die Räder gekommen sind. Bekanntermaßen die Banken, wie gerade schon erwähnt, die Deutsche Bank heute im Aufwind 1,7%. Hier das Plus, die Commerzbank noch etwas stärker, das Plus 3%. Auch Immobilienwerte, da gab es ja gestern schon die erste Erholung, geht heute weiter. Der Wohnungskonzern Vonovia beispielsweise im DAX mit einem Plus von knapp 5%. Auch Infineon setzt den Höhenflug von gestern fort, hier 5,5% nach oben. Und wenn Sie nach oben einen Blick nach Schweden, an die Börse Stockholm. H&M hat nämlich heute überrascht, das Kursplus dort 19%. Warum? Weil die ihre Kostenstruktur im Griff haben inzwischen. Die haben überraschend einen operativen Gewinn ausgewiesen. Das haben Aktionäre auch lange nicht gesehen bei denen.
Wir schauen jetzt noch auf den Eurokurs, den Anleihmarkt und den Goldpreis.
Ja, der Eurokurs aktuell über einem $1.09. Das ist übrigens eine Reaktion auf die Inflationsdaten. Das heißt ja eben, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinspolitik nicht so wahnsinnig ändern wird. Der Referenzkurs noch bei einem Dollar 0,86. Die Umlaufrendite gestiegen auf 2,33% und der Goldpreis bei 1.965 Dollar je Feinunze im Londoner Handel. Und das heißt, es hat sich kaum etwas bewegt.
Sami Ibrahim in Frankfurt am Main. Wir schauen noch auf die Sendung Kultur heute, die Sie hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten hören können. Ein Thema dann, Vertraute der Kaiserin, Frauke Finsterwalters Film Sisi und ich. Besten Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung an der Wirtschaft, sagt Benjamin Hammer.